Predigtreihe über das Buch Ruth. Und ich mache jedes Mal so einen kurzen Rückblick. Die Geschichte beginnt ja da in Israel, in der Nähe von Jerusalem, Bethlehem, wo eine Familie das Land der Verheißung verlässt und in ein Land zieht, das ihnen im Moment verheißungsvoller vorkommt, eben in dieser Dürre. Und es kommt dann aber gar nicht gut. In dem Land stirbt der Mann. Die beiden Söhne heiraten dann, aber die beiden Söhne sterben auch innerhalb von 10 Jahren. Und zurück bleibt die Witwe, die Naomi, mit ihren beiden Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Die Orpa kehrt dann zurück und die Ruth, die hält zu ihrer Schwiegermutter. Die Ruth haben wir letzten Sonntag etwas genauer angeschaut. Diese junge Frau, die ja in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen ist, wie sie sich zu dem Gott von Israel hinwendet. Sie ist eine offensichtlich starke Frau. Sie hat ein riesiges Vertrauen, eine Fähigkeit zur Hingabe und zur Treue. Diese Aussage, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, die ist enorm bedeutungsvoll. Da sagt sie aus, ich habe mein bisheriges Leben, auch meinen bisherigen Glauben zurückgelassen. Jetzt will ich zu dir, zu deinem Gott und zu deinem Volk gehören. Das ist, es braucht ja immer eine zwei Bekehrungen bei Menschen. Die erste Bekehrung ist, dass man sich zu Jesus Christus bekehrt. Und die zweite Bekehrung ist, dass man sich dann auch zur Gemeinde bekehrt, oder? Und die Ruth hat beides begriffen. Sie hat sich zum Volk Gottes bekehrt und hat sich zum Gott von Israel bekehrt. Das ist noch spannend. Aber heute geht es nicht um die Ruth, sondern heute geht es hauptsächlich um Boas. Als nämlich die Ruth mit der Naomi zurückkehrt, war gerade die Gerstenernte. Und in Bethlehem war da ein Verwandter. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs und sein Name war Boas. So beginnt das zweite Kapitel. Und Ruth, die Moabiterin, machte einen Vorschlag, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Naomi aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Sie ermutigt sie zu diesem Schritt. Und nun macht die Ruth das, was im Alten Testament schon eigentlich vorgesehen ist, wenn man erntet, dass man nicht alles zusammennimmt, sondern dass man die Ränder stehen lässt und dass man auch, wenn eine Ähre rausfällt, dass man die liegen lässt. Und zwar ist das für die Verarmten und für die Ausländer. Das ist ganz bestimmt so im Gesetz des Mose, im dritten Mose bestimmt. Haben wir ja schon angeschaut. Und Ruth wusste offenbar auch um dieses Gesetz und sie versucht es jetzt, ob irgendjemand da ist, wo sie das auch tun kann. Die Frage ist ja dann immer, ob die Leute das dann auch zulassen. Wenn dann da ein Fremder kommt, eine Fremde kommt und beginnt Dinge, also Ehren zusammenlesen. Genau. Und es geht weiter. Nein, es ist immer noch das. Sie ging hin, las auf den Schnittern nach auf dem Felde und es traf sich, dass das Fels dem Boas gehörte, der von der Sippe Elimelechs war. Und diesen Boas möchten wir etwas genauer anschauen. Er kommt wie Elimelech aus Bethlehem, ist mit ihm verwandt und es ist interessant, es ist schon ein großer Gegensatz. Der Name Boas, was der bedeutet. Zuerst noch, wisst ihr noch, was die Namen der beiden Söhne, also der Ehemann von der Ruth und der andere, die beiden Schwager, wie hießen die? Chilion und Machlon, und was bedeutet denn diese Namen? Schwächlich und kränklich. Genau. Beiden schwächlich und kränklich sind dann auch sehr früh gestorben. Und hier lesen wir von einem ganz anderen Mann, dessen Name ist Boas. Und was bedeutet wohl Boas? Boas bedeutet, in ihm ist Kraft, oder man könnte auch übersetzen, der Potente. Das ist ein Powerman. Einer, der in dem steckt etwas. Nur schon im Namen ist das drin. Und es ist schon spannend. In der Bibel gilt manchmal Nomen ist Omen. Also irgendwie ist das, hat das schon eine Bedeutung. Die anderen beiden jungen Männer, schwächlich und kränklich, konnten keine Kinder zeugen und starben früh. Sie waren auch offensichtlich nicht unter Gottes Segen. Und der Boas, das ist so ein ganz anderer Menschentyp und er steht offensichtlich unter Gottes Segen. Ich meine, der Boas, der hat diese Hungersnot ja auch miterlebt. Die Hungersnot war in Bethlehem und der Elimelech mit seiner Familie verließ das Erbe, verließ das Land der Verheißung und ging in ein Land, von dem Gott eigentlich gesagt hat, geht nicht aus dem Land. Und er hat es trotzdem gemacht, weil ihm das verheißungsvoller vorkam. Der Boas im gleichen Dorf, er entscheidet sich zu bleiben. Der erlebt die Dürre auch. Der hat wahrscheinlich auch Angst gehabt um sein Vieh. Vielleicht musste er frühzeitig Vieh schlachten, weil kein Wasser und kein Gras mehr da war. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er harrt aus, er bleibt treu, er bleibt im Land der Verheißung, obwohl es im Moment nicht so verheißungsvoll aussieht. Und er vertraut auf Gottes Segen und wir sehen hier, sie ernten wieder. Der Boas scheint ein relativ reicher Bauer zu sein. Er hat ja Bedienstete, hat Angestellte, also der ist nicht verarmt. Er ist nicht verarmt. Der eine wollte seine Pfründe retten und hat sein Leben verloren und der Boas blieb einfach in dieser Not Gott treu und Gott hat für ihn gesorgt. Das ist eben der große Unterschied. Und ein wunderschönes Zeugnis, ich habe das unten noch einmal eingeblendet, im Vers 1 stand, ein angesehener und redlicher Mann. Das war sein Ruf in Bethlehem. Er war eine Respektsperson. Angesehen, das heißt, offenbar war er vom Charakter her so, dass die Leute ihn sehr achteten. Weil man wusste, wenn der etwas sagt, dann gilt's. Auf den kann man vertrauen, der haut dich nicht übers Ohr. Das ist auch nicht einer, der mehr im Schaufenster hat als im Laden. Es gibt ja solche Typen, die verkaufen sich sehr gut und hinten kommt da nichts mehr. Nein, da war ein Mann, auf den konnte man sich verlassen, so ein richtig flotter Mann. In der Predigtreihe sind ja bis jetzt die Männer sehr schlecht weggekommen. Zum Glück gibt's da noch einen, der ist ein richtiges Vorbild. Ein richtiger Unternehmer, ein Patron eigentlich, so von der alten Sorte. Und wir lesen hier an dem Tag, und Boas kam eben von Bethlehem. Er kam hinaus zum Feld und schaute, was da läuft. Und er sprach zu den Schnittern oder begrüßte sie, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Ist das nicht eine schöne Begrüßung? Er sagt nicht einfach Grüezi miteinander, sondern seine Begrüßung ist, der Herr sei mit euch. Hier sehen wir auch, ich denke, das ist mehr als Tradition. Ich denke, das ist wirklich seine Haltung. Wie wichtig das ist, dass Gott jetzt da ist, dass er mit seinen Leuten ist. Ich habe mir so überlegt, wenn ich einen Film drehen müsste über das Buch Ruth, das Drehbuch schreiben müsste, wie wäre wohl diese Szene, wie diese Arbeiter da arbeiten auf dem Feld. Und ich stelle mir vor, einfach wenn ich mir so die kurzen Sätze etwas vor Augen male, da war wahrscheinlich eine recht aufgestellte Stimmung. Scheint irgendwie eine gute Stimmung zu sein. Es scheint, dass es den Leuten, den Angestellten von Boas wirklich gut ging. Und auch die Begrüßung hier so herzlich und schön. Der Herr segne dich. Das ist der Wunsch, der in der Begrüßung steckt. Er schaut nach dem Rechten. Aus dem Zusammenhang sehen wir, es war gegen Abend. Wir wissen nicht, wie alt dieser Boas war. Wahrscheinlich war er kein Jüngling mehr. Offenbar kann er sich's leisten, vielleicht hat er noch anderes vorgehabt zu Hause, vielleicht sein im Zusammenhang mit seinem Unternehmen, mit seinem Betrieb, aber auf jeden Fall kommt er erst gegen Abend aufs Feld. Und er trifft die Leute, die sind am Arbeiten. Da ist eben ein Vertrauensverhältnis da. Deshalb irgendwie tönt das alles für mich sehr, sehr vorbildlich und positiv. Er schaut nach dem Rechten, aber man sieht auch, er vertraut den Leuten. Und hier geht es weiter. Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war. Da war einer, ein Vorarbeiter, dem hat er Kompetenzen gegeben und offenbar auch sehr viel Vertrauen geschenkt. Und er sagt zu ihm, zu wem gehört das Mädchen? Er sah da ein Mädchen, das da Ähren auflas, und er kannte sie nicht und er fragt seinen Vorarbeiter, logisch. Und der antwortete, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben, den Schnittern nach, und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen, also hat keine Pause gemacht. Also wir sehen hier, die Ruth kommt aufs Feld und sie offenbar sieht sie, wer der Vorarbeiter ist, das hat man wahrscheinlich gemerkt, oder fragt sich dadurch, und sie fragt, darf ich Ähren auflesen? Offenbar, entweder hat sie sich vorgestellt oder sie war schon bekannt. Möglicherweise hat sie sich vorgestellt, wer sie ist und was, warum sie hier herkommt. Interessant ist, der Vorarbeiter erlaubt es ihr. Was heißt das mit anderen Worten? Zum einen, auch der Vorarbeiter kannte dieses Gesetz vom Alten Testament, dass das erlaubt ist von der Bibel her. Und zum Zweiten, der Vorarbeiter hat offensichtlich Kompetenzen. Er hätte auch sagen können, ja Moment, warte bis der Chef kommt. Warte bis der Chef kommt, ich kann dir das nicht erlauben, sonst reklamiert der Chef. Hätte auch sein können. Aber offensichtlich hat der Vorarbeiter die Kompetenz bekommen, hier zu entscheiden. Hier sehen wir auch wieder einfach dieses Vertrauensverhältnis zwischen Boas und seinen Mitarbeitern. Der hat ihm einfach das anvertraut und der wusste, ich darf das jetzt entscheiden. Und Boas fragte auch nicht vorwurfsvoll, was ist das für eine? Sondern er fragte und der andere konnte antworten und er weiß, sein Chef steht dahinter und er vertraut auch dem Zeugnis seines Mitarbeiters. Er hat wahrscheinlich noch etwas mehr erzählt dann. Jetzt übernimmt Boas die Verantwortung. Er geht noch über das hinaus, was im Gesetz des Mose geschrieben steht. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu deinen Mägden und sieh, wo sie schneiden im Feld, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten befohlen, geboten, dass niemand dich antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Also hier kommt der Patron zum Tragen. Ein väterlicher Unternehmer, der wirklich für seine Leute schaut. Und er schaut auch zum Rechten, er kennt auch seine Männer, gell? Die da manchmal ihre Blicke und ihre Pfoten schweifen lassen. Und er sagt, Hände weg von dieser da. Er schaut zum Rechten. Ein richtiger, flotter Patron. Und er spart auch nicht mit Anerkennung. Er redet dann die Ruth an. Sie wundert sich, dass er so großzügig ist und er macht ihr große Komplimente. Man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter und nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Ja, bei uns gilt ja mehr, ja, nicht allzu viel rühmen. Sonst wächst dann der Kamen in den Himmel, oder? Nein, das ist nicht die Art des Boas. Der macht großzügig Komplimente. Und es geht noch weiter. Er sagt, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Die kam vom Ausland nach Israel. Und ich weiß nicht, ob die Ausländer da immer so willkommen waren, zur Zeit von Jesus nicht so jedenfalls. Aber hier sagt der Boas der Ruth zu, du bist gekommen zu dem Gott Israels, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Das Bild von der Henne, die ihre Küken da unter den Flügeln schützt. Ein wunderschönes Bild. Hier sehen wir den Segen, den großen Segen, den er ihr zuspricht. Und der, ja, einfach, die fühlt sich so richtig, könnt ihr vorstellen, wie die sich willkommen fühlt. Er sagt, bleib hier, du darfst hier sein, die ganze Ernte über. Du bist willkommen, weil du bist hier bei dem Gott Israels. Und da sind alle willkommen, die ihn suchen. Ich sage das mit meinen Worten jetzt. Und dann geht er noch weiter. Ups, was ist jetzt? Ah. Genau. Hier geht's weiter. Zur Essenszeit sprach er, komm herher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Auch hier sehen wir, er ist so großzügig. Das hätte er rein vom Gesetz nicht machen müssen. Es hätte gereicht, wenn er einfach vielleicht so mit verbissenen Zähnen zugeschaut hätte, wie sie da die Ähren aufliest. Aber nein, er lädt sie sogar ein, dass sie zum Essen kommt und sie darf von allem nehmen, was hier angeboten wird. Sie isst und sie lässt sogar noch übrig. Und es geht noch weiter. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie heraus aus den Garben und lasst es liegen, damit sie es auflese und niemand schelte sie darum. So herzig, so großzügig dieser Mann, der einfach, der denkt nicht, ja, ich habe ja selber schon zu wenig und der da ja nicht zu viel gibt, passt dann auf, dass die dann wirklich nur das aufliest, was liegen bleibt, sonst haben wir dann zu wenig. Überhaupt nicht. Der Boas ist ein gesegneter Mann, der weiß, wir sind von Gott gesegnet und reich und es reicht auch noch für die anderen. Wow, ist das ein Vorbild? Der gefällt mir recht. Die Frage ist ja für uns auch, wie gehst du um? Fühlst du dich auch beschenkt und reich? Oder kommst du immer zu kurz? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wer immer den Eindruck hat, ich habe zu wenig und ich bräuchte noch mehr, der wird automatisch geizig. Und wer weiß, ich bin eigentlich gesegnet, mir geht es gut. Gott, mein Gott sorgt für mich, der kann großzügig sein, ist einfach ein Geheimnis. Wie gehst du um mit Menschen, die vielleicht benachteiligt sind? Schaust du für sie? Da ist der Boas wirklich ein Vorbild. Ruth geht dann ganz begeistert nach Hause, sie klopft ihre Ähren aus, einen ganzen Kübel voll, geht zu Naomi und zeigt ihr das alles und Naomi ist auch berührt von all dem. Und dann sagt die Naomi, gesegnet sei er, also sie erzählt dann von dem Boas, gesegnet sei er vom Herrn und seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Nun, Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Hier sehen wir, Naomi drückt es aus wegen der Barmherzigkeit. Die Lebenden, das sind ja die Frauen, die da überlebt haben, und die Toten sind die Männer, die es nicht überlebt haben, den Auslandaufenthalt. Und nun sorgt Gott wieder für die Naomi und die Schwiegertochter. Und wie sorgt Gott für die Menschen? Meistens braucht er Menschen als Werkzeuge. Und Boas ist hier ein wunderbares Werkzeug. Wir werden in der nächsten Predigt in 2 Wochen noch den Aspekt vom Löser noch anschauen. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber die muss ich heute überspringen. Auf jeden Fall geht es darum, dass der Boas das Land, das verkauft wurde, der Elimelech hat offenbar den Stadtbehörden dieses Land verkauft, als er ins Ausland ging und hat dann das Geld mitgenommen. Und das gehörte da irgendwie der Allgemeinheit und jetzt kommt die Naomi zurück und jetzt geht es darum, dass ein Verwandter das Land jetzt kauft, nicht für sich, sondern für die Naomi und ihre Nachkommen, sofern es dann gibt. Und das ist die ganze Geschichte von der Lösung und das schauen wir nächstes Mal an. Boas hätte sagen können, naja, das geht mich eigentlich nichts an, weil Boas war nicht der nächste Verwandte. Es gab noch einen näheren Verwandten. Der war noch etwas näher verwandt und der sollte eigentlich dieses Geschäft tätigen. Und der Boas hätte sagen können, ach komm, ich habe schon genug zu tun. Ich muss da mich nicht einsetzen. Aber die Naomi hat der Ruth etwas gesagt. Der Boas, so wie ich den kenne, der wird nicht ruhen, bis die Sache erledigt ist. Und genauso ist Boas auch. Der hat es nicht ruhen lassen, bis die Sache erledigt war. Er hat nicht, und er hat auch geschaut, er hätte auch sagen können, komm, ich kaufe das Zeug. Solange niemand reklamiert, ist ja das kein Problem. Nein, so ist Boas nicht. Er weiß, eigentlich bin ich erst an zweiter Stelle, ein anderer ist an erster Stelle. Ich kenne so einen Mann, ach ja, manchmal habe ich so Probleme mit dem, das ist im Umfeld von meinem Hauswartjob. Der macht einfach. Er hat einmal gesagt, ja, weißt du, ich mache einfach. Und wenn niemand reklamiert, hat er irgendwie so etwas am Balkon herumgebastelt an der Fassade, müsste man sogar eine Bauangabe machen, rein theoretisch, oder sagt, ich mache einfach. Wenn niemand reklamiert, dann ist es gut. Die können ja reklamieren, wenn es ihnen nicht passt. Furchtbare Art. Mich hat er so genervt. Ich hab's ihm auch ziemlich ausgedrückt. Boas ist nicht so. Er macht nicht einfach und wenn niemand reklamiert, dann ist es okay. Sondern er geht genau den Weg, den man gehen sollte. Und es steht hier, Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich dort. Und als der Löser, das ist eben der nähere Verwandte, von dem er vorher geredet hat, als er vorüberging, sprach Boas, komm, setz dich her, es geht um dich. Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Das Tor war damals der Ort, wo Gericht gesprochen wurde. Im Tor kamen alle vorbei, da mussten alle durch und dort, vor allem so am Feierabend, wenn alle nach Hause kamen, da konnte man da relativ spontan Volksversammlungen abhalten oder was es auch immer zu tun gab. Deshalb versammelte sich die Menge dort am Tor und Boas wartet dort, bis der andere kommt, zitiert ihn her und noch 10 Zeugen. Es geht nämlich hier um Zeugen. Und es geht dann weiter. Da sprach er zu dem Löser. Naomi ist aus dem Land der Moabiter zurückgekommen. Sie verkauft den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich's, vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du aber es nicht lösen, so sag mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein anderer Löser als du und ich nach dir. So informiert ihn Boas, wie die Situation steht, und er sagt, ja, ich will's lösen. Okay, das Geschäft ist Boas durch die Latten gegangen. Mit dem Risiko musste er rechnen. Er lässt dem anderen den Vortritt. Er sagt ganz klare Fakten. Eben, es geht darum, dass das Land zurückgekauft wird, damit es in der Sippe bleibt. Und der andere denkt, na gut, okay, ich den Betrieb etwas vergrößern, da hat kein Bauer etwas dagegen, oder? Noch etwas Land dazu kaufen, das ist immer gut. Dann kriegt man mehr Direktzahlungen vom Staat, oder? War damals zwar noch nicht so, aber es ist auch gut, dass es das gibt. Ich will ja nicht über die Bauern schimpfen. Ich bin ja selber auch, komme auch von dieser Sippe her und empfinde da oft auch die ganzen Spannungen mit. Es war damals nicht immer einfach, die Abhängigkeit vom Wetter und allem und auch heute. ist es nicht immer einfach. Sorry für die Bemerkung. Also, aber da hat es eben einen kleinen Haken an der Geschichte. Boas sprach: An dem Tag, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Das werde ich dann in der nächsten Predigt noch genauer erklären, um was es ging. Aber im Grunde geht es darum, wenn du das Land kaufst, kaufst du es nicht für dich, sondern du kaufst es für Naomi und ihre Verwandten und ihre Nachkommen. Das ist der Clou. Und dann sagt er: Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Das ist genau der andere Typ, oder? Wenn er seinen Besitz vergrößern könnte, wäre das ein Vorteil, aber er kauft es und dann gehört es nicht ihm, also verliert er Geld. Ja, das kann ich mir natürlich nicht leisten. Ich bin eh schon arm genug, oder? Das ist die andere Art. Und dann gibt es so eine lustige Geschichte in der damaligen Zeit, wenn ein Vertrag, ein Löservertrag abgemacht wurde, dann zieht der eine seine Schuhe aus. Seht ihr da? Der eine zog seinen Schuh aus und gab dem anderen den Schuh. Das war so vor den Zeugen, das war so das äußere Zeichen, dass jetzt dieser Deal da wirklich vonstatten gegangen ist. Und jetzt kommt Boas wieder. Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Chilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter den Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Boas drückt das ganz klar aus. Ich gehe darauf ein, ich kaufe das Land, ich nehme diese junge Frau zur Frau, und er wusste, der erste Sohn, den sie gebären wird, wird nicht der Sohn von Boas sein, sondern er wird gelten als Sohn der Naomi, also vom Machlon eigentlich. Und der wird dann das Land erben. Das wird alles nicht beim Boas bleiben, sondern das wird dorthin gehen. Und hier sehen wir auch, dieser gesegnete Mann, der schaut nicht für sein eigenes, sondern erstens geht es ihm um Gottes Ehre. Es geht ihm darum, dass Gottes gute Bestimmungen, dass nämlich das Erbe immer in der Sippe bleibt, das ist ihm wichtig. Und er will, dass das so weiterläuft. Und es geht ihm um die arme Witwe Naomi, die verarmt und einsam zurückkommt. Es geht ihm um diese junge Frau, die ihr Land verlassen hat, nach Israel kommt und als junge Witwe ja überhaupt nichts hat. Es gab ja damals nichts Rechtloseres als eine Witwe. Die hatte ja gar nichts. Und es ging ihm darum, dieser Witwe ein Leben zu ermöglichen. Es geht ihm um die tüchtige Ruth. Wir wissen nicht, vielleicht hat er sie auch sehr gut gemacht. Das kann ja auch sein. Das ist ja auch schön, oder? Wenn er, auf jeden Fall hat er ihr schöne Komplimente gemacht auf ihr Verhalten. Die Ruth, die war auch ein edler Charakter. Das wissen wir auf jeden Fall. Und nun zum Schluss noch: Der Boas erhält den Segen zurück. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten, sprach: Wir sind Zeugen. Und jetzt kommt ein wunderschöner Segen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata, und dein Name werde gepriesen in Bethlehem. Sei stark, hier kommt jetzt der Name Boas, oder? Der Starke. Sei Boas, sei stark in Ephrata, das ist der andere Name für Bethlehem, und dein Name werden gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar, dem Juda gebar. Hier kommt das Beispiel, weil das war dort ähnlich, auch mit der Schwagerehe und so. Und das ist ja auch dann ein Stamm von Israel geworden, der Stamm Juda, der von Peretz aus weiterging. Durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird, von dieser jungen Frau. Ja, da ist ein Mann, der ist großzügig. Einer, der nicht geizig für sich schaut, sondern für andere schaut. Und es ist so schön am Schluss, er ist ein gesegneter Mann. Und er ist ein Mann, den man auch mag und dem man auch Wertschätzung entgegenbringt. Und ich denke, das ist so. Wenn wir gottesfürchtig leben, wenn wir so leben, wie es Gott gefällt, dann werden das die Menschen auch sehen. Und sie werden auch sehen, das ist jemand, der gerecht ist, der großzügig ist, der Komplimente macht, der nicht alles für sich haben will, sondern großzügig mit Wort und Tat gegenüber anderen sein kann. Und hier sehen wir, das lohnt sich. Wir werden in 2 Wochen die Geschichte weiter schauen. Dann kommt eigentlich der Höhepunkt, der schönste, romantischste Teil der Geschichte. Ja, ich danke dir, Vater im Himmel, für diese wunderbaren Geschichten in der Bibel. Für diese Menschen, die du uns hier vor Augen führst und vorstellst. Du brauchst Menschen als deine Werkzeuge. Du segnest sie. Danke, dass wir daraus lernen können. Berühre du unser Herz. Du weißt, wo wir oft das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Wo wir nicht realisieren, wie gesegnet wir sind. Ändere du unser Denken, unser Herz. Schenk du uns diese Großzügigkeit, diese Bereitschaft, andere zu beschenken. Amen.